Ich will rausplatzen, einfach damit, dass ich diesen Roman umwerfend schön fand.
Ich gehe jetzt pinkeln für Väterchen Russland.
Gut, Bettina, jetzt kommt aber was.
Jetzt kommt der Spaß.
Ja.
Presse Play. Die Bücherei.
Ann-Kathrin, diesmal geht's um Preise.
Das wollte ich ja auch sagen. Wir haben zwei Preise als Anlass für unsere zwei Bücher heute. Das eine ist der Booker Prize, der wichtigste britische Literaturpreis, der im November vergeben wurde an Samantha Harvey und ihren Roman Umlaufbahnen im englischen Original Orbital. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was du dazu sagst, Bettina. Und das zweite Buch heißt Unmöglicher Abschied und stammt von Han Kang, der Nobelpreisträgerin 2024.
Über die sich die Ann-Kathrin so gefreut hat. Sie hat so gejubelt, dass man sie im ganzen Haus gehört hat.
Genau. Und sie hat ja ihre Nobelpreisrede jetzt gehalten, vor wenigen Tagen den Nobelpreis überreicht bekommen und gut eine Woche später erscheint jetzt am 16. Dezember dieser neue Roman.
Ja, und das ist ein Roman, der ganz unerwartet Aktualität bekommen hat, deswegen haben wir ihn ja auch als Buch der Stunde eingeordnet. Südkoreas Präsident hat das Kriegsrecht ausgerufen. Zum Glück ist er gescheitert. Die Bevölkerung hat sich das nicht gefallen lassen, beziehungsweise die Parlamentarier sind zurück und haben versucht, das zu verhindern und das ist ihnen auch geglückt. Und das Thema, das Han Kang hier anspricht, hat unmittelbar auch mit diesem versuchten Umsturz zu tun. Es geht um Nordkorea, es geht um diese permanente, zum Teil reale, zum Teil auch heraufbeschworene Gefahr, dass die Roten so quasi Südkorea übernehmen könnten. Und davon erfahren wir, wir gehen jetzt ganz weit zurück ins Jahr 1948 mit ihr und hören ein bisschen auch von den Wurzeln.
Und das dritte Buch, Bettina, das weiß ich noch nicht, das ist das Buch, das du diesmal als Überraschungsbuch mitgebracht hast.
Welches? Ach, ich sag's, das ist eine alte Bekannte, wir haben sie ja schon mal besprochen, Simone Buchholz. Und die ist so zum Ausrasten, also ausrasten im Sinn von sich ein bisschen zurücklehnen, sich von Literatur überschwemmen zu lassen, lachen können. So ganz, ganz leicht, ganz leicht.
Das heißt, da haben wir schon einmal einen guten Tipp für Weihnachten.
Genau, ein ganz, wie soll man sagen, ein freudiges Buch. Ja, brauchen wir auch.
Sehr schön. Han Kang ist das ja etwas weniger. Bei Samantha Harvey können wir diskutieren.
Fangen wir gleich an. Stellen wir sie vor, die Autorin.
Samantha Harvey, also die heurige Booker-Preisträgerin, hat schon einmal auf der Longlist gestanden mit einem Roman. Sie ist aus Kent und hat Philosophie studiert. Und ich war erstaunt, wie viele Romane sie schon geschrieben hat. Also sie hat ein Buch geschrieben über einen älteren Witwer, der an Alzheimer erkrankt und damit dieser Krankheit halt zurechtkommen muss. Sie hat interessanterweise auch als jüngere Autorin viele ältere Charaktere, ist mir aufgefallen. Ein anderes Buch, das war eine Art Sokrates im heutigen London, also ein Mann, der so ein bisschen also Sokrates-artig versucht, in der Gegenwart zu leben. Das ist ein bisschen ein Ideenroman und dann ein anderer Roman, der mir aufgefallen ist, ist ein Briefroman. Da schreibt eine ältere Frau ihrer einstigen Freundin, die ihr den Mann weggenommen hat. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ist ein Sachbuch, ein persönliches, dokumentarisches Buch über ein Jahr Schlaflosigkeit, weil sie offenbar ein Jahr wirklich an extremer Schlaflosigkeit gelitten hat. Und darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Und das neue Orbital, ja, da geht es um 6 Personen im Weltall. Hören wir mal rein.
Seiner Strichliste, die er auf einem Stück Papier in seinem Schlafquartier führt, wird Roman heute den 88. Strich hinzufügen. Nicht, um die Zeit zu überwinden, sondern um sie an irgendetwas Zählbares zu binden. Sonst gerät er aus dem Gleichgewicht. Der Weltraum zerschreddert die Zeit. Im Training wurde ihnen gesagt, führt eine Liste, einen Strich für jeden Morgen, an dem ihr aufwacht. Sagt es euch selbst vor. Dies ist der Morgen eines neuen Tages. Führt es euch immer wieder vor Augen. Dies ist der Morgen eines neuen Tages.
Also 6 Astronauten und Astronautinnen aus verschiedenen Nationen umkreisen in der Internationalen Raumstation die Erde. Wir hören, es gibt Stricherlisten für jeden Tag einen, weil es ist sehr leicht, sich vollkommen zu verlieren. 16 Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge erleben Sie jeden Tag. Und Sie freuen sich sehr, wenn es einmal klappt, dass wenn Sie aufwachen, tatsächlich die Sonne aufgeht. Wie lebt man dort? Wie ist das Zusammenleben der verschiedenen Nationen? Also das sind ja auch Russen und das sind US-Amerikaner und da gibt es einen ziemlichen Zoff. Was tun die dort? Was ist ihre Beschäftigung? Was denken sie? Und damit bin ich schon durch mit meiner Vorstellung. Das ist das Thema dieses Romans. Und jetzt bin ich neugierig, warum du neugierig bist, wie mir das gefallen hat.
Ich will rausplatzen, einfach damit, dass ich diesen Roman umwerfend schön fand.
Ja.
Ich fand ihn umwerfend schön. Und ich würde ihn, eben weil wir auch jetzt vor Weihnachten sind, das ist etwas, was ich fast jedem schenken könnte. So begeistert bin ich. Immens tröstlich auch. Also gerade in der Situation, wir haben jetzt vor dem Podcast uns ausgetauscht über das Viele, das einem auch in der Welt heute zu schaffen macht und die nicht gerade positive Stimmung. Und hier tritt eine Autorin einen Schritt zurück. Also sie begibt sich ins Weltall, aber so, dass man die Erde sehen kann, den Planeten sehen kann, in dieser unglaublichen Schönheit, die sie immer wieder beschreibt. Also diese 6 Astronauten, die bewegen sich, warte mal, 16 Mal pro Tag um die Erde.
Ja, 16 Mal. Ja?
Und immer wieder siehst du mit ihnen auf die Erde. Du siehst, was weiß ich, Johannesburg, du siehst den und den Ausschnitt.
Und sie hat ganz, ganz viele verschiedene Farben, wie sie das beschreibt.
Ja.
Das ist malvenfarbig und zwetschgenfarben und dann ist es turmalingrün und dann ist es batikmustrig wie Afrika. Und das ist, sie beschreibt es wie ein Kleinod.
Auch die Materialien, also sie arbeitet auch mit Metaphern von Materialien. Also das schaut jetzt aus wie Samt und viel Ausgefallenes auch. Das ist ein sehr malerischer Zugang, ja, sehr visuell. Und ich meine, man kennt ja diese Zeugnisse von Menschen, die im Weltall waren. Die sagen, das erste Mal, wenn sie die Erde gesehen hatten, also wie unglaublich schön.
Und sie beschreibt auch diesen Drang, diese Erde zu beschützen. Also dieses Bedürfnis, dafür zu sorgen, dass es ihr weiter gut ergeht, diese wunderschöne Erde. Und dann in einem weiteren Schritt, ich fand das nämlich sehr schön, diese auf der einen Seite dieses, ach, dieser wunderschöne Planet, der alle vereint und wo dann Politik keine Rolle mehr spielt, weil nur noch, man sieht nur noch das Schöne. Und dann im nächsten Schritt dieses, dass du den Einfluss der Politik aber auch aus dem Weltall siehst. Du siehst, wo es Grenzen gibt, du siehst, wo sie Gewässer ruiniert haben, die Polkappen schmelzen. Also alles das kannst du von dort wahrnehmen. Und das ist der nächste Schritt, wo sie dann sagen, nein, es ist nicht einfach nur die schöne Erde, es ist auch die Erde, die wir zugrunde richten drohen. Vielleicht ist es zu viel, aber da kommt schon auch an, also es ist nicht alles nur schön.
Aber was sie im Unterschied zum nächsten Buch von Han Kang, finde ich, der positive Spin ist viel, viel stärker in meinen Augen.
Ja.
Also es ist dieses Zurücktreten, wo dann relativ spät im Roman auch das menschliche Zerstörungswerk sichtbar wird. Aber dieser Blick von oben, wo du sagst, was ist das für ein winziges Ding, dieser Planet, und wie wahnsinnig einsam sind wir Menschen drauf, ja, auch mit diesen Botschaften, die wir dann ins All schicken und hoffen, vielleicht kommen doch irgendwann einmal Aliens und verstehen das, was wir da ins All gesendet haben. Also der Mensch ist so wahnsinnig allein, was auf der anderen Seite zum Verzweifeln ist, aber bei ihr ins Positive gewendet wird. Ja.
Also ich fand es tatsächlich spannend, dass sie da so positiv bleibt, weil dazu muss man sagen, sie hat Philosophie studiert. Ich finde, man merkt es dem Roman stark an, also viele verschiedene Überlegungen. Da kommt zum Beispiel gerade diese Idee, dass man zunächst glaubt, die Erde steht im Mittelpunkt, dann dessen beraubt wird, in einem nächsten Schritt das Gefühl hat, wir sind gar nichts Besonderes, die Erde ist nichts Besonderes, diese Galaxie ist gar nichts Besonderes, aber das heißt, es gibt auch andere Lebewesen, wie wir,
mit denen wir sich danach.
Man sehnt sich danach. Und dann schickt man diese Sonden aus, Voyager 1 und 2. Und im nächsten Schritt ist jetzt so nach dem Motto, aber es antwortet keiner. Wir kriegen keine Antwort, vielleicht sind wir doch allein. Und sie interpretiert dieses Gefühl von, wir sind doch allein, wie ein Pubertierender, der das Gefühl hat, was soll er jetzt machen, und dann alles zerreißt. Und ich habe mir bei dieser Geschichte, weil ich oft über diese Voyager-Sache nachgedacht habe, wir haben diese Sonden ins All geschickt, wann war das? Waren das die 80er? Und wir würden das doch heute nicht mehr tun. Würdest du heute eine Sonde ins All schicken und darauf warten, dass irgendeine fremde Intelligenz sie findet? würden wir doch nicht. Wir hätten doch viel zu sehr Angst, dass die uns überfallen. Ich habe immer das Gefühl, die Zeit, als wir diese Sonden ins Weltall geschickt haben, war hoffnungslos naiv. Und gewiss ein bisschen von dieser Naivität finde ich in diesem Roman wieder. Er ist auf der einen Seite tröstlich, auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen too much.
Wirklich? In welcher Hinsicht?
Es ist dieses Zusammenleben so wahnsinnig friktionslos zwischen den Astronauten und Astronauten.
Ja, man muss ja sagen, es ist eine Weltraum-WG aus unterschiedlichen Nationalitäten.
Ja, und ich meine, ich kann es verstehen, dass sie da oben einen anderen Zusammenhalt haben. Und es kommen dann ganz lustige Szenen vor, wie die Russen und die Amerikaner eigentlich gegeneinander aufgehetzt werden sollen. Und die einen sollen nicht das Klo von dem anderen benutzen und die anderen nicht das Fahrrad von dem zweiten. Und dann machen sie sich darüber lustig, so nach dem Motto, ich gehe jetzt pinkeln für was, Väterchen Russland oder so in der Art. Also das ist... Aber es gibt nicht den geringsten Konflikt dort oben. Und vielleicht stimmt das ja auch, es ist durchaus möglich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie geht in ihrem Versuch, hier eine so quasi alternative Welt zu zeigen, in der man empathischer, schlauer, kooperativer, dem Schönen zugeneigter ist, als in Wirklichkeit, dass sie damit ein bisschen zu weit geht.
Aber sie will meiner Meinung nach keinen Realismus. Das ist,
ja,
das ist ein Buch, das wirklich, glaube ich, sich dazu bekennt, eine Gegenwelt ein bisschen, also ein bisschen was von einer Utopie zu haben, von einer besseren Welt. Und ich finde, die Erzählweise ist auch so. Sie erzählt unglaublich schön. Ich finde, dass diese Art, wie sie erzählt, das Thema auch so spiegelt. Sie erzählt so zirkulär, sie erzählt so ruhig, so gleichmäßig, völlig undramatisch. Auch der Punkt, wo sie beginnt mit dem Roman, das könnte überall anders auch beginnen. Also dieses Zirkuläre, das dem entspricht, wie sie um die Erde kreisen und kreisen und kreisen, wie sie schweben in ihrer Kapsel. Ja. Das spiegelt sie in ihrer Erzählweise. Es ist so stark lyrisch angehaucht, wunderschön. Wenn du beginnst laut zu lesen, merkst du, wie gleichmäßig du sowas liest. Mhm. Ja. Viele und. Ja. Und trotzdem war es in keinem Moment langweilig. Und diese Erzählweise und wie sie auf diese Erde schaut, ja, und wie sie das ganz familiäre Kleine verbindet mit dem ganz Großen, ja, mit diesem Gefühl, dieses klassische Gefühl des Erhabenen. Ja.
Ja.
Das ist etwas, was auch Astronauten, aber nicht nur Astronauten immer haben, das zieht sich durch die Kulturgeschichte, der immense Trost auch von etwas, das größer ist als wir. Es ist nicht nur etwas, was uns niederhaut und uns jeden Sinn nimmt, es ist auch etwas, was irgendwie einen Trost vermittelt. Und dieser Blick auf die Erde, ja, so großartig und wunderschön und gleichzeitig so winzig klein, dass man es beschützen will und so winzig klein, dass man sich auch denkt, wie können diese Menschen da auf diesem winzigen Planeten allein im All, wie können die sich zerfleischen gegenseitig? Ja? Das macht es einfach zu einem wahnsinnig tröstlichen Buch und einfach so unglaublich schön erzählt.
Also eine sehr zarte Erzählweise, die einen wirklich durchs Buch führt, allein durch die Art, wie sie Wort an Wort fügt. Und das ist ein bisschen, nicht ganz, auch bei unserer nächsten Autorin der Fall, Han Kang, die den Literaturnobelpreis gekriegt haben, das haben wir gesagt. Und wir haben beide Die Vegetarierin gelesen. Darüber haben wir uns schon einmal verständigt, dass wir die beide großartig fanden, diesen Roman, in dem es darum geht, dass eine Frau aufhört, Fleisch zu essen. Und das allein schon ist in ihrer Welt, in dieser südkoreanischen, sehr patriarchal gefügten Welt ein Skandal.
Und dann möchte sie auch noch zur Pflanze werden. Also das ist ihre Art, radikal aus dieser Gewaltgeschichte der Menschheit auszusteigen. Und das ist so eine Grundfrage bei der Han Kang. Wie weit kann man sich dem entziehen? Das sagt sie auch in ihrer Nobelpreisrede, also hat sie gerade gesagt, wie unschuldig kann man werden und wie weit kann man sich da rausnehmen? Und wenn man sich nicht völlig rausnehmen kann, weil das zur Pflanze werden zum Beispiel ist halt etwas, ja, uns nicht wirklich Mögliches. Wie kann man dann überhaupt leben? Ja?
Und ein bisschen hat sie dieses Thema auch in der Griechischstunde an.
Überall.
Das hast du gelesen. Ich
das haben wir im Podcast beschrieben. Das habe ich im Podcast beschrieben. Da geht es um eine Frau, die ihre Stimme verliert und einen Mann, der einmal blinden ist und deren letztendliche Begegnung. Also Han Kang hat immer die Figuren, die extrem verletzt sind und schwer beschädigt. Und dann gibt es diese Momente der Begegnung, gerade in dieser extremen Verletzlichkeit und Verletztheit. Und das ist auch in dem neuen Buch so.
Das haben wir auch und wir hören mal rein.
Es schneite stark. Ich stand auf einem Acker, an dessen einem Ende sich ein niedriger Berg anschloss. Auf dieser Seite war er vom Fuß bis zur Kuppe mit tausenden von schwarzen Baumstämmen bestanden, die etwa so dick wie Eisenbahnschwellen und verschieden hoch waren, wie Menschen unterschiedlichen Alters. Gleichzeitig waren sie nicht kerzengerade gewachsen, sondern leicht gebogen oder geneigt und wirkten, als hätte man am Hang Tausende von Männern, Frauen und mageren Kindern im Schnee ausgesetzt, die die Schultern hochzogen. »Ist das hier ein Friedhof?«, fragte ich mich. »Sind all diese Baumstümpfe Grabsteine?« Ich wanderte zwischen den dunklen Stämmen, auf denen Schneeflocken wie Salzkristalle lagen, und den jeweils dahinterliegenden Erdhügeln umher. Unvermittelt blieb ich stehen, weil ich seit einer Weile Wasser unter meinen Turnschuhen spürte. Seltsam ging es mir durch den Kopf, als ich bemerkte, dass mir das Wasser inzwischen bis zu den Knöcheln stand. Ich wandte mich um und traute meinen Augen nicht. Dort, wo ich am Ende des Ackers den Horizont wahrgenommen hatte, befand sich ein Meer. Gerade kam die Flut. Ohne darüber nachzudenken, stellte ich mir die Frage, warum legt man an solch einem Ort einen Friedhof an?
Wir haben gerade einen Traum gehört. Mit diesem Traum beginnt der Roman. Und ich habe diese Stelle auch deswegen ausgewählt, weil sie vermittelt, wie lyrisch und poetisch dieser gleichzeitig dokumentarische Roman ist. Hier spricht eine Ich-Erzählerin. Und dieser Traum sucht sie heim, seitdem sie für ein Buch über Massaker recherchiert hat. Das ist ein wirkliches Buch von der Han Kang. Sie hat ein Buch geschrieben über die Niederschlagung von Protesten 1980 in Korea. Und hier spannt sie den Bogen zu einem anderen Massaker, eben zu anderen Massakern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ich-Erzählerin hat eben diesen Traum, der sie immer heimsucht, und sie versucht ihn zu bannen, indem sie einer Freundin vorschlägt, ein gemeinsames Video zu drehen, zusammen mit ihr Baumstämme in die Erde einzugraben, sie mit schwarzer Farbe anzustreichen und darauf zu warten, dass irgendwann Schnee fiel, ja, um es dann in einem Video festzuhalten. Und diese Freundin spricht sehr an auf diese Idee, beginnt dann wirklich daran zu arbeiten, und man wird im Verlauf des Romans erfahren, warum sie von dieser Idee so angetan ist. Der Hauptstrang der Handlung dreht sich aber darum, dass diese Freundin, die heißt Inseon, die Ich-Erzählerin anruft. Sie befindet sich im Krankenhaus von Seoul und hat sich gerade zwei Fingerglieder versehentlich abgetrennt. Und die Ich-Erzählerin soll dringend kommen. Die Ich-Erzählerin kommt zu ihr und bekommt den Auftrag, in ihr Heimatdorf, in das Heimatdorf der Verletzten zu fahren und den Papagei zu sichern und zu versorgen, der dort alleine lebt. Sie bricht also dorthin auf, kommt in ein verlassenes, völlig abgelegenes, einsames Dorf in Schnee und Wind, also wahnsinnig unwirtlich, beängstigend.
Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil obwohl das ein sehr lyrisches Werk ist und ein dokumentarisches Thema hat, ist es auch sehr spannend. Und man darf nicht so viel verraten, weil diese Frau wird dorthin geschickt, um den Papagei zu retten. Und das ist eigentlich eine subtropische Insel. Jeju ist eigentlich eine subtropische Insel, da schneit es nicht sehr oft. Und sie kommt hin und es ist ein Schneesturm. Und sie weiß nicht genau, wie kommen sie da. Sie muss irgendwelche Busse nehmen, aber der geht nicht gleich. Und überall kommen irgendwie die Rollläden runter. Dieses Dorf, in dem sie landet, um umzusteigen, ist plötzlich wie ausgestorben. Also alleine die Frage, kommt sie dort überhaupt an und in welchem Zustand, beschäftigt einen über Dutzende Seiten.
Es hat etwas Kafkaeskes und es ist eindeutig von Orhan Pamuk inspiriert. Also ich habe sofort an den Roman Schnee gedacht, wo auch dieser Ich-Erzähler, der Erzähler ankommt in einem Dorf. Und es ist auch diese beängstigende Atmosphäre, die Kälte, der Schnee, geheimnisvoll, man weiß nicht, was dort Dunkles ist. Und das Dorf heißt übrigens P. Ich glaube, es heißt deswegen P, wegen Pamuk. Das ist meine Theorie.
Das ist eine schöne Theorie. Und so ähnlich wie bei der Samantha Harvey, diese Beschreibungen der Erde mit ihren Farben, das macht jetzt die Han Kang mit dem Schnee. Also der kommt in allen möglichen Aggregatzuständen und er tanzt und er schmilzt. Und sie steht dann zum Beispiel bei einer Ampel und jedes Mal, wenn Rot zu Gelb und Gelb zu Grün wechselt, dann wechseln auch die Schneeflocken die Farbe. Oder es ist eine riesige Popcornmaschine, die alles durcheinander wirbelt. Also sie hat ganz, ganz viele Bezeichnungen für Schnee. Und der spielt auch eine enorm wichtige Rolle, also nicht nur in diesem Video, sondern es stellt sich heraus, dass die Mutter ihrer Freundin, als sie ein junges Mädchen war, mit ihrer Schwester diesem Massaker entkommen ist.
in diesem Dorf.
Genau in diesem Dorf gab es dieses Massaker. Sie wurden geschickt zu ihrem Onkel, um ihm eine Nachricht zu überbringen. Und währenddessen wurde dieses Dorf überfallen von Regierungskräften. Es war so quasi die Furcht, es könnten dort die Roten sich festsetzen. Es gab dort auch eine Rebellion von kommunistischer Seite und es wurde einfach alles ausradiert. Also vollkommen wurscht, ob jemand auch nur im Entferntesten teilgenommen hat. Es ist einfach alles.
Also um die Rebellen zu isolieren, hat man hunderte von Dörfern niedergebrannt.
Genau. Es sollen zwischen 30.000 und 60.000 Menschen gestorben sein damals, also unglaublich.
Und ja, weil die Rebellen genau. haben sich in den Bergen versteckt und die haben unten die Massaker in den Dörfern angerichtet, damit die jeden Rückhalt verlieren.
Und dieses Mädchen, also die Mutter der Freundin, entkommt diesem Massaker und kommt zurück und sieht die Menschen hingeschlachtet und es fällt Schnee. Und es ist der Schnee gefallen und man sieht die Gesichter nicht. Und ihre Schwester sagt dann zu ihr, weißt du was, ich wisch die Gesichter frei und du sagst, ob es der Vater ist, ob es die Mutter ist, ob es der Bruder ist, der da drunter liegt. Und das ist natürlich eine tief traumatische Sache, die aber erst sehr, sehr spät dieser Insinuation entdeckt wird. Ja. Und rund um diese, das ist so quasi die erste Schneemetapher, und es kommt immer wieder, dieser Schnee spielt immer eine Rolle, eine brutale Rolle, eine tröstliche Rolle, er deckt zu, er deckt auf.
Und das ist bei der Han Kang auch, also das ist so eine wunderbare Metapher für sie natürlich, weil die Kälte, die auch in Richtung Tod geht, der Tod und das Sanfte, das Friedliche liegen mit dem Schnee total zusammen. Und ja. Das ist einfach in Büchern generell so. Du hast eigentlich abgrundtiefe, verstörende Dinge, die sie auf eine ganz sanfte Art erzählt. Und du hast immer auch diese Träume von sich rausnehmen aus dem Allen, ja, die auch immer in Richtung Tod geht. Die Protagonisten, Protagonistinnen, gehen fast in den Tod meistens, aber eben nur fast. Und auch das ist entscheidend.
Und in diesem Fall weiß man es zum Teil nicht so. Auch das, sie lässt gerne Sachen in der Schwebe.
Es ist auch eine Geistergeschichte.
Es ist auch ein bisschen eine Geistergeschichte.
Es ist ein Geisterroman.
Wo man dann nicht ganz genau weiß, wer lebt und wer lebt nicht. Und er wird aber schon, im Grunde genommen, je weiter dieser Roman fortschreitet, immer handfester. Also am Anfang hat man so das Gefühl, man ist so in einer... Ja, eigentlich in einer sehr psychologischen Geschichte über eine Frau, die alle verloren hat und die sich dann einbunkert in ihrer Wohnung und praktisch nicht rausgeht und erst langsam wieder Tritt fasst. Und dann trifft sie eben diese Freundin und es geht natürlich um diese Freundschaft, auch sehr lange. Man glaubt lange Zeit, das ist jetzt irgendwie das Thema. Und dann bricht das auf und dann galoppiert dieser Roman auf irgendeine Art und Weise weg. Und man hat so das Gefühl, man kann dann auch nicht mehr aufhören lesen, weil man dann in dieser Gewalt auch dermaßen eingesponnen ist und dann spuckt einen der Roman am Schluss wieder aus. Also das ist schon wild.
Aber du hast die Gegenwelt im Roman durch die Art des Erzählens. Und was hier für mich am schönsten oder am positivsten ist, ist die Erzählweise, die eigentlich ein Gegenraum ist. Also wie sanft und auch lyrisch und wahnsinnig friedlich sie erzählt.
Wobei ich am Anfang, ich habe wirklich... mich 60 Seiten lang bin ich immer wieder über Sätze gestolpert. Die gingen mir so wahnsinnig auf die Nerven, weil sie so unfassbar, also entweder ist es so Bautschert übersetzt. Ja, ich glaube, es ist größtenteils Bautschert übersetzt. Die Übersetzerin muss einfach unter Zeitdruck gearbeitet haben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil ich nämlich da Beispiele nämlich extra aufgeführt, wo man gedacht hat, wie gibt's denn sowas? Ja. Dem Film fehlte ein stringenter Erzählstrang, der zusätzlich an langen Pausen zwischen den Worten krankte. Das ist einfach so, wo man sich denkt, das passt so gar nicht zu all dem anderen. Und je länger dieser Roman fortdauert, desto weniger dieser Passagen gibt es und desto organisch. Und dann kommt auch diese Erzählweise richtig in Fluss.
Aber das ist gut, Bettina, dass du das jetzt ansprichst, weil die Frage ist auch, wie ist dieser Roman in dem Gesamtwerk einzuordnen? Mhm. Würdest du, wenn du ihn jetzt liest, als quasi Roman einer Nobelpreisträgerin erkennen?
Also ich muss echt sagen, bei den ersten 60 Seiten nicht. Es wirkt manchmal holprig. Ich kann es einer sagen, es wirkt holprig. Und dann aber schon. Ja. Dann schon.
Aber da finde ich schon, also wenn man noch nichts von ihr gelesen hat, dann möge man nicht mit diesem Buch unbedingt anfangen, sondern dann möge man mit Die Vegetarierin anfangen. Vielleicht auch das weiße Buch über den Tod ihrer Schwester als Neugeborene. Mhm. Obwohl man ihre Stärken schon erkennt und es ist auch empfehlenswert, wobei es wahnsinnig düster ist und ich es zu Weihnachten niemandem schenken würde. Ich würde es mich nicht trauen, außer ganz ausgewählten Personen.
sagen wir mal so, es fügt diesem Gefühl, man lebt in einer Welt, die irgendwie dem Untergang geweiht ist, nicht unbedingt was entgegen.
Ne? Na, die Frage ist auch, wie viele Genozide wir aushalten,
ja,
uns damit auseinanderzusetzen. Also ja, das halt Massaker in Südkorea 1948, wir haben in der Gegenwart wahnsinnig viel. Ja, also können wir es zusammenfassen, können wir eindeutig das erste Buch allen ans Herz legen, Samantha Harvey? Also ich eindeutig, du?
Ja, ich auch. Nein, ich würde die Hang Kang schon auch allen ans Herz legen. Und ich habe natürlich schon eine Sympathie dafür, sowas aufzudecken. Das ist einfach, das ist jetzt zum Beispiel eine Phase Südkoreas, an die wir alle nicht mehr denken. Jeder hat den Koreakrieg im Kopf, so zwischen 50 und 53 und natürlich dann die weiter fortschwelenden Konflikte. Aber dieses Drama 1948, an dem natürlich auch die US-Amerikaner mitgewirkt haben, auch die Briten mitgewirkt haben, wo man schon merkt, was da Weltpolitik zerstört hat.
Und es ist schon auf jeden Fall eine Möglichkeit, also die Stärken dieser großartigen Autorin zu entdecken.
Ja.
Gut, Bettina, jetzt kommt aber was.
Jetzt kommt der Spaß.
Ja.
Jetzt kommt der Spaß. Der Roman ist vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger als die vorigen. Also nicht so die ausgeklügelte Literatur. Aber ich finde, Simone Buchholz, von der man unbedingt alle Krimis lesen muss, hat eine ganz spezielle Art, sehr schätzig und sehr poetisch zu schreiben. Und die zieht mich tatsächlich mit. Und ich mochte schon ihre Cassidy Riley-Reihe sehr. Revolverherz ist das erste. Da geht es um eine junge Staatsanwältin. Nein, so jung ist sie gar nicht mehr. Eine mittelalte Staatsanwältin, die ziemlich raubeinig unterwegs ist und mit ihren Kollegen alles Mögliche aufdeckt. Und jetzt hat Simone Buchholz angefangen, Romane zu schreiben. Schreibt eigentlich, seitdem ich sie entdeckt habe, auf jeden Fall munter vor sich hin. Praktisch jedes Jahr ein Buch.
Und wir hören uns jetzt eine Passage an aus dem Neuen.
Es dauert eine Weile, bis die Treppe da ist und der verdammte Bus, der die Passagiere übers Rollfeld bringen soll, damit alle hier endlich mal raus können. Aber irgendwann geht die Tür auf und so zittern erst die Passagiere und dann die Crew die ans Flugzeug geschobene Treppe runter und sie zittern weiter über den Asphalt in den Bus. Im Bus hören die ersten auf zu zittern und versuchen sich an einem Plauderton. Es gibt ja immer diese paar Leute, die etwas versuchen. Egal was.
Also worum geht's, Bettina?
Es geht um 8 Personen, die Urlaub machen auf einer schönen Insel. Und auf dieser schönen Insel ist alles, was man sich vorstellen kann, was auf einer Insel so schön ist. Es ist nur einfach der Anflug sehr, sehr turbulent. Also sie stürzen fast ab. Das hat man hier gehört. Sie sind alle sehr zittrig unterwegs. Aber dann verteilen sie sich auf dieser Insel und genießen diesen Urlaub. Oder auch nicht, weil es gibt sehr viele Spannungen. Es gibt das 3 Paare und ein Paar hat einen schwer kranken Sohn. Und es gibt eine Singlefrau, die ein bisschen umtriebig ist. Und es gibt einen Mann, der so ein richtiger Macher ist und der halt alles bezahlt. Und einen weiteren Mann, der mit ihm befreundet ist und der sich immer wieder darüber ärgert. Also auf der einen Seite so psychologische Sachen. 2 haben dann auch ein Verhältnis miteinander. Und man erfährt, wie die Frau dieses Machers zu dem steht, eine tolle Sexszene. Ich liebe es, wenn Sexszenen schlecht
sind.
Also, nein, weißt du, ich liebe es, wenn Sexszenen nicht so juhu und alles wunderbar ist, sondern in dem Fall ist einfach so, sie wacht auf und denkt sich, naja, eigentlich wäre es einmal wieder so weit und dann hantiert sie so ein bisschen an ihm herum und sie denkt sich, naja, jetzt haben wir so lange immer miteinander geschlafen, so ein Mann braucht doch auch hin und wieder einfach ein bisschen Sex. Ja, und dann gehen sie halt so ein bisschen zur Sache und er schnauft irgendwann und rollt runter und sie sagt zu ihm, ja, vielleicht sollte es hin und wieder mal ins Fitnesscenter gehen. Und dann ist er schon eingeschlafen. Ich mag sowas. Das ist die eine Sache, diese psychologischen Details. Und dann passiert was. Irgendwie weiß man nicht ganz genau, was es mit dieser Insel auf sich hat. Da verrücken plötzlich Mauern und ein Apartment ist plötzlich viel kleiner als vorher. Und man kommt irgendwie nicht mehr so recht raus aus dieser Hauptstadt. Irgendwie kommt man immer wieder zurück. Also es passieren ein paar mysteriöse Dinge und die verrate ich natürlich überhaupt nicht, weil das ist ja der Schmäh der Sache. Und es kommt noch ein, wie eine Art Privatdetektiv vor, der in L.A. sitzt und der sich dann auf die Suche macht, um zu erforschen, was hier passiert.
Wie du dich vielleicht erinnerst, Bettina, haben wir ganz am Anfang, glaube ich, von unserer Podcast-Reihe, es ist jetzt schon fast 2 Jahre her, glaube ich, ein Simone Buchholz-Buch besprochen gemeinsam.
Genau.
Und das ist das einzige Buch, das ich von ihr gelesen habe. Es hat mich amüsiert, unterhalten. Und ich habe davon auch die Erinnerung behalten, dass dieses surreale Einschlag ein bisschen bei ihr da ist. Ist das was Typisches?
Also bei den Krimis gar nicht, bis auf den letzten. Also das ist ein, wirklich so quasi eine Romangeschichte von ihr, die sie hat. Aber was mir an ihr gefällt, ist, sie scheißt sich einfach nichts. Man hat so das Gefühl, die hat sich dann hingesetzt und hat sich gedacht, ja, cool, ich mache Urlaub und ich habe einen Privatdetektiv und ich habe, ja, also dann mischt sie alles zusammen und irgendwie geht es dann auf. Und sie hat diese ganz unglaubliche Fähigkeit, sowas zu beschreiben, wo du dann denkst, das ist dann irgendwie, ja, eh, Bougainvilleen und Oleander und was man halt so kennt. Und dann knallt sie dir irgendwie auf der Seite noch irgendwie eine lustige Metapher rein. Und die lese ich jetzt vor. Der Himmel spannt sich weit über die Insel und leuchtet in unzähligen Schattierungen von Violett und Blau. Also sie hat auch Farben. Und das ist vollkommen normal, denn sie haben alle irgendwas mit Tintenfisch auf den Tellern. Und die Seelen der Tintenfische, das weiß man ja, färben den Himmel ein. Ja, ich habe noch vergessen, den Titel des Buches zu erwähnen. Es heißt Nach uns der Himmel. Ich finde den Titel eher fad. Vielleicht habe ich ihn deswegen unterspielt.
Okay,
ist aber
wurscht.
Es ist auf jeden Fall...
Titel ist wurscht. Wie können wir es zusammenfassen? Ich würde sagen, wir haben wirklich Weihnachtsempfehlungen. Für die leichte Seite die Simone Buchholz, Nach uns der Himmel. Für die, wie sagen Sie, mittlere Ebene. Nein, für wirklich sehr viele Samantha Harvey-Umlaufbahnen. Und für die, die sich wirklich was zuzumuten bereit sind und die Nobelpreisträgerin entdecken wollen, von Han Kang, Unmöglicher Abschied. Für uns ist es auch ein Abschied. Bis zum nächsten Jahr zumindest.
Bis zum nächsten Jahr. Ich habe mir das kurz schon gefürchtet.
Mit dem, was mein Jahr Katrin.
Wir hören uns wieder 2025.
Mit neuen Büchern. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
Mein Name ist Bettina Eibel-Steiner. Haben Sie eine schöne Zeit.
Bis zum nächsten Mal.
Samantha Harvey, Umlaufbahnen. Aus dem Englischen von Julia Wolf, DTV. Han Kang, Unmöglicher Abschied. Aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee, Aufbau. Simone Buchholz, Nach uns der Himmel. Surkamp Nova.
Presse Play. Die Bücherei.